Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Unser heutiger Gast machte in der Wirtschaft Karriere und auch in der Politik. Er war zum Beispiel Vorstand bei der Postbank, beim Versicherungskonzern Ergo, war einflussreiches SPD-Mitglied und dann trat er in die FDP ein und rieb für die Partei innerhalb von kurzer Zeit Millionen an Spendengeldern ein. Inzwischen ist er Aufsichtsrat der Commerzbank und konzentriert sich auf seine eigene Firma. Er betreibt Beratungsfirmen und engagiert sich als Investor. Er gehört zu den reichsten 1000 Menschen des Landes. Herzlich willkommen, Harald Christ.
Schönen guten Morgen.
Herr Christ, es ist selten in Deutschland, dass man in der Wirtschaft und auch in der Politik Karriere macht. Warum fuhren oder fahren Sie zweigleisig?
Ja, so zweigleisig fahre ich gar nicht. Ich habe mit 16 angefangen, politisch aktiv zu werden. Damals auch als Schüler in meiner Heimatregion in Rheinland-Pfalz wollte Berufspolitiker werden ursprünglich. Und parallel habe ich eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Und das Zweigleisige war damals, dass ich den Blick für die Politik nie aus den Augen verloren habe. Und geplant war aber immer, eine unabhängige Karriere zu machen in der Wirtschaft. Das hat sich dann relativ früh eingestellt, nicht von Politik abhängig zu werden.
Was motivierte Sie, in die Politik zu gehen, Berufspolitiker werden zu wollen als junger Mann?
Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ich hatte ein sehr gutes Elternhaus, eine gute Erziehung, aber merkte schon in jungen Jahren, dass ich eben von zu Hause aus nicht das notwendige Geld habe und die notwendigen Kontakte und das Netzwerk habe, was viele andere ja hatten, auch schon in jungen Jahren. Und ich habe sehr früh gemerkt, es kommt auf mich selbst an. Ich muss selbst etwas tun, um aus meinem Leben etwas zu machen. Ich muss selbst etwas tun, um voranzukommen. Und mich hat der soziale Aufstieg, Chancengleichheit, Gerechtigkeit schon in jungen Jahren sehr geprägt, weil ich eben gemerkt habe, dass es Unterschied gibt bei jungen Menschen, dass ich schwieriger hatte als viele andere. Und das hat mich dazu motiviert, diesen Zustand nicht als gegeben zu akzeptieren, sondern selbst etwas dagegen zu tun oder dafür zu tun, dass es besser wird, dass es mir besser geht. Und das sah ich eben am ehesten auch möglich durch ein politisches Engagement, weil politisches Engagement bringt natürlich auch sehr viele lehrhafte Erfahrungen mit, die man macht. Und natürlich für das Netzwerk war das damals in jungen Jahren auch schon sehr wichtig.
Jetzt haben Sie es bis ganz nach oben geschafft. Hatten Sie sich solche hohen Ziele gesetzt? Haben Sie sich das vorstellen können, als Sie Ihre Karriere begonnen haben?
Nein, das ist auch so eine Interpretation, was ist ganz oben? Ja, also Kontoauszüge oder solche Karriere, die ja als junger Mensch unvorstellbar waren, die haben mich nie angetrieben. Ich wollte einfach Freiheit, ich wollte Unabhängigkeit, ich wollte einfach gestalten können, aus meinem Leben etwas machen können. Und dass es mal eine Entwicklung gibt, wie sie heute rückblickend ja stattgefunden hat, war für mich damals unvorstellbar. Das war auch nie der Plan. Es ging, wie schon gesagt, um Freiheit und Unabhängigkeit und um Gestalten.
Aber es ist ja ungewöhnlich oder nicht automatisch so, dass man, wenn man in einfachen Verhältnissen groß wird, ich glaube, Ihr Vater war Bandarbeiter bei Opel und Ihre Mutter Hausfrau, also die haben Ihnen ja irgendwas mitgegeben, so ein Mindset. Was war das? Wie war das in der Erziehung, als Sie aufgewachsen sind?
Ja, die haben mir mitgegeben, vor allem, dass ich gut erzogen worden bin, dass ich ein Elternhaus hatte, wo beide Eltern Maximales geleistet haben, dass es ihren Söhnen besser geht. Ich habe noch einen 7 Jahre jüngeren Bruder. Und das Elternhaus war geprägt von einer beschützten Kindheit. Und man hat immer im Rahmen der Möglichkeiten schon versucht, den beiden Söhnen alles zu ermöglichen. Und die Werte, die ich mitbekommen habe, sind auch geprägt durch einen 4-Generationen-Umfeld. Ich habe meine Urgroßmutter noch erlebt, die ja zur Kaiserzeit jugendlich war oder auch erwachsen wurde. Ich habe meine Großeltern erlebt, die den schrecklichen Zweiten Weltkrieg erlebt haben. und das Nazi-Deutschland quasi erlebt haben als Kind, als Jugendliche und dann auch im Krieg. Ich habe meine Eltern erlebt, die eher zur 68er-Generation gehören und eben mich und das alles quasi auf über eine Straße hinweg in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich habe schon von meinen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern Werte mit auf den Weg bekommen. Sich nicht zu Schulden kommen lassen, geradlinig seinen Weg zu gehen und vor allem Rücksicht zu nehmen auch auf andere Menschen. Also ganz viele Werte, von denen ich heute auch noch profitiere und die mich auch heute immer noch erden.
Aber jetzt haben Sie beruflich Gas gegeben, haben ja, wie gesagt, sind in Konzernvorständen deutscher Großunternehmen unterwegs gewesen. War das eine Trotzreaktion, dass Sie dachten damals in Ihrem Dorf, euch zeige ich's?
Das spielte sicherlich eine gewisse Rolle, weil wenn man als Kind in einfachen Verhältnissen groß wird, erlebt man und wächst man doch schon mit Unterschieden auf. Jetzt hatte ich auch tolle Freunde in der Schule, ich habe viel Sport gemacht, Leichtathletik, ich habe Fußball gespielt. Aber man merkt schon, es gibt Unterschiede. Und sehr sichtbar und sehr deutlich ist das geworden, als ich dann eine Ausbildung machen wollte und keinen Ausbildungsplatz bekam oder erst sehr spät einen Ausbildungsplatz bekam. Da habe ich schon gemerkt, dass es Benachteiligungen gibt. Und es hat in mir schon eine gewisse Reaktion hervorgerufen. Das kann doch so nicht sein. Das ist doch nicht jetzt dein Leben für den Rest des Lebens einfach in einer gewissen Form von Ressentiments und Benachteiligung aufzuwachsen. Und das hat schon mich motiviert und angespornt, weiterzukommen und mehr zu leisten und viel zu leisten. Weil ich habe ja auch viel Sport gemacht früher und ich habe im Sport eins gelernt. Wenn man Spitzenleistung erbringen will, kommt es auf einen selbst an. Und man muss dann hart trainieren, man muss viel trainieren und am Ende auch als Erster durchs Ziel zu kommen. Und das habe ich auch für das restliche Leben auch dann bei meiner beruflichen Weiterentwicklung beherzigt.
Jetzt haben Sie Spitzenpositionen inne gehabt und inne. Wie sind Sie da hingekommen? Was waren so die wichtigsten beruflichen Stationen in Ihrem Leben?
Ach, das kann man, ich habe mit 16 angefangen mit meiner Ausbildung.
Was war das für eine Ausbildung? Industriekaufmann habe ich gelesen.
Ich wollte Bankkaufmann lernen und mich wollte ja niemand. Ich sage das mal so salopp, keine Bank wollte mich einstellen. Und ich hatte dann eine letzte Bewerbung laufen als Industriekaufmann bei den Stadtwerken in Worms. Und das war mein letztes Bewerbungsgespräch. Und ich hatte Glück, dass die dann mir einen Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt haben. Damals mein Ausbilder, der später Chef wurde und auch der Betriebsratsvorsitzende, die fanden, dass sie dem jungen Mann eine Chance geben wollen. Und da lernt man halt schon sehr stark, was es heißt, wenn man seinen Berufswunsch nicht erfüllen kann. Hätte ich übrigens diese Ausbildung nicht bekommen, wäre ich Landschaftsgärtner geworden, weil meine Mutter schon mit einer Landschaftsgärtnerei in der Nähe, ohne dass ich das wusste, ein Gespräch geführt hatte, dass ich auf jeden Fall einen Ausbildungsplatz kriege. Es war bei uns in der Familie quasi gesetzt, du kannst deine Schule machen, du sollst deine Schule machen, du machst eine Ausbildung. Das war das Einzige, was meine Eltern von mir erwartet haben. Und da war die Auswahl der Ausbildung gar nicht so wichtig, aber eine Ausbildung machen, das war wichtig. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen. Wie schon gesagt, ich bin 15, 16 politisch aktiv geworden, war relativ schnell Verbandsvorsitzender, Kreisvorsitzender bei den Jusos, damals ja noch in der SPD. Habe dann meine Ausbildung gemacht, habe zweiten Bildungsweg hier absolviert, an der Stelle nochmal gesagt. Und dann war es so, dass ich nach der Ausbildung zum Industriekaufmann eine Chance bekam, bei BHW, bei der Bausparkasse, dem damaligen Beamtenheimstättenwerk, im Vertrieb zu starten. Und das war dann Bank, also Bausparkasse Bank. Ich konnte dann quasi meinen Berufswunsch, den ich in der Ausbildung nicht verwirklichen konnte, durch einen Vertriebseinstieg bei der Bausparkasse dann doch noch vollziehen. Und war dann relativ schnell schon mit 20 Bezirksleiter, hatte so die erste kleine Führungsverantwortung und bin dann über mehrere Jahre bei der Bausparkasse, konnte ich im Vertrieb Karriere machen, bis hin zum Bezirksdirektor nannte sich das und hatte dann schon mit Mitte 20, mit 25, 26 eine Führungsposition und habe damals auch schon gutes Geld verdient. Und konnte meinen Berufswunsch, in einem Finanzumfeld zu arbeiten, erfüllen. Und vielleicht eins da noch gesagt, was war da wichtig? Im Vertrieb kann man durch Leistung natürlich schnell vorankommen. Und deswegen auch, wie schon beim Sport oder wie bei meiner ganzen Karriere, war der persönliche Einsatz, das permanente Leistung zeigen, nicht locker lassen und Ergebnisse produzieren und erreichen, etwas, was sicherlich meine Karriere beschleunigt hat. Und dann mit 27 kam dann die große Chance. Die Deutsche Bank ist auf mich aufmerksam geworden. Und es war ja damals die Gründung der Deutschen Bank 24 oder besser gesagt die Ausgründung dieser Bank. Und Dr. Herbert Walder, der Chef, war der Meinung, es ist gut für die Deutsche Bank, etwas mehr Vertriebspraxis ins Boot zu holen. Und das war die große Chance für mich, von einer Bausparkasse zur großen Deutschen Bank zu wechseln. Die Deutsche Bank war damals noch führend weltweit. Und das war ein Ritterschlag. Warum? Weil die Deutsche Bank wollte mich als Auszubildende damals nicht einstellen. Und dann mit 27 Direktor der Bank zu werden und damit einen Karrieresprung zu machen, den ich niemals gemacht hätte, wenn ich dort eine Ausbildung absolviert hätte. Das war natürlich, da hat sich so ein Kreis geschlossen. In meinem Leben schließen sich ohnehin immer solche Kreise. Ja, und diese Aufgabe bei der Deutschen Bank direkt in der Zentrale in Frankfurt hat mir natürlich unglaublich viel Erfahrung gebracht, weil sie lernen sehr viel in so einem Umfeld. Warum? Es war, wie schon gesagt, eine große Bank. Es war eine komplexe Zeit. Sie haben sehr viel mit Unternehmensberatern zusammengearbeitet, aber sie hatten auch exzellent ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, die natürlich auch alle maximalen Einsatz gebracht haben. Und sie waren natürlich auch trotz aller Kollegialität auch in einem gewissen Wettbewerb in diesem Kreis von Exzellenz auch zu bestehen. Und das war sicherlich einschneidend. Und das habe ich gemacht bis zu meinem 30. Lebensjahr. Und dann kam die große Chance, in eine Investmentgesellschaft und Schifffahrtsgesellschaft einzusteigen in Hamburg, die damals in einer Krise sich befand, 2002, und dort gemeinsam mit den Inhabern, mit den Gesellschaftern dieses Unternehmen neu auszurichten, angefangen über neue Produktlinie, über Strategie, über Vertrieb. Da hatte ich eine gesamtheitliche Verantwortung mit 30. Ich war Vorsitzender der Geschäftsführung, habe das wohl so gut gemacht, dass ich relativ schnell dann auch Mitgesellschafter wurde. Und dann auch, als wir in die AG umgewandelt haben, nicht nur der zweitgrößte Einzelaktionär war, sondern auch Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, die ich dann 2005 an die Börse bringen konnte. Und das war sicherlich auch ein einschneidendes Erlebnis.
Damals klingelte dann bei Ihnen die Kasse, ne? Dann kamen die ersten Aktien, wurden verkauft oder Sie kriegten Ihren Anteil bezahlt und das war so der große Grundstock, oder?
Ja, ich habe dadurch, dass ich immer viel auch unternehmerisch und auch in der Bausparkasse im Vertrieb und auch als deutscher Bankdirektor gut verdient hatte, war eigentlich bis zu meinem 30. Lebensjahr, ging es mir schon gut. Ja, ich habe immer überdurchschnittlich verdient und hatte auch ein glückliches Händchen für Investments und das war aber kein Vergleich natürlich, was ab dann passierte. Und ja, Herr Reitz, das stimmt. Durch den Börsengang, es war am Ende, waren es ja zwei Börsengänge, wir haben auch noch eine Schifffahrtsgesellschaft an die Börse gebracht, war das wirklich ein Teil des Grundstockes, ja.
Wie wichtig ist Ihnen Geld? Ist das für Sie ein Antrieb oder ein angenehmer Nebeneffekt?
Wenn Sie auf die Welt kommen und nichts haben, ja, ist Geld Ihnen soweit wichtig, weil Sie erleben natürlich auch einen gewissen Konsumstau. Ja, es gibt ganz viele Dinge, die Sie sich einfach nicht kaufen können. Und wenn Sie weniger haben, können Sie nicht einfach mal in Sportladen kaufen und sich, ich will jetzt keine Werbung machen, ein paar Sportschuhe, ich bezeichne es mal so, kaufen. Ja, das geht einfach nicht. Sie müssen alles, was Sie kaufen, bewusst sich ersparen oder erarbeiten. So. Und da hat Geld schon eine gewisse Rolle, weil Sie merken, dass Sie sich mit Geld Wünsche erfüllen können. Und vor allem, wenn Sie etwas mehr Geld haben, freier und unabhängiger sind. Aber das erreicht man mit relativ überschaubaren Beträgen schon. Ja, mir ist Geld in Summen gar nicht mal so wichtig. Ja, für mich ist das eher eine Währung, mit dem ich Dinge, die mich interessieren, heute machen kann, ja, gestalten kann, Projekte unterstützen kann. Aber Geld hat für mich keine besondere Bedeutung. Warum? Wenn Sie es mit der Begrifflichkeit Freiheit und Unabhängigkeit ernst nehmen, darf man eins nicht, wenn man eine materielle Unabhängigkeit und Freiheit erreicht hat, sich dann wiederum in die Abhängigkeit und Unabhängigkeit von materiellen oder von Geld begeben. Ich kenne ganz, ganz viele, die sind unabhängig und frei geworden, um dann abhängig zu werden von ihrem Geld. Sowas nennt man Gier oder Geiz oder was auch immer, aber mich hat es nie besonders angetrieben. Mir ging es immer um Inhalte und bis heute bewegt mich das.
Aber gab es denn irgendwas, wo Sie sagten, das ist jetzt eine Investition oder das habe ich mir gegönnt, weil ich es mir gönnen kann oder kaufen kann? Gab es da irgendwas Großes in Ihrer Anfangszeit?
Ja, klar gab es das. Mein erstes Haus, was ich gebaut habe, mit 23 übrigens, ja, auf dem Grundstück meiner Urgroßeltern. Ja, ich meine, wer kann mit 23 ein Haus bauen? Das war für mich, etwas, was ich mir vielleicht mit Mitte 30, Ende 30 gedacht habe, kann ich mal schaffen. Ja, heutzutage bei den Immobilienpreisen ist selbst das für die meisten Menschen unerreichbar. Oder das erste Auto, was ich mir gekauft habe. Mein Vater war Opel-Arbeiter, ja. Ich habe mir damals einen Opel Calibra gekauft. Ich weiß nicht, ob das Auto einem noch jemand was sagt. Das war so ein Opel Sportwagen, ja. Das war einfach klasse, ja. Oder die ersten Urlaube, wo man nicht aufs Geld schauen musste, ja. Das waren alles Highlights, an die erinnere ich mich noch. Aber ich erinnere mich auch noch an einen Besuch in New York, an eine Reise nach New York, als ich an einem Schuhladen vorbeigelaufen bin und da standen ein paar Schuhe im Schaufenster für aus meiner Sicht einen inakzeptablen Preis. Aber die Schuhe haben mir wirklich gut gefallen, ja. Und ich bin jeden Morgen an diesem Schuhladen vorbei und habe gesagt, mein Gott, diese Schuhe hätte ich gerne. Obwohl ich sie mir hätte leisten können, habe ich sie mir nicht gekauft, weil ich einfach den Preis als zu hoch eingestuft habe. Das war wieder der Reflex meiner Kindheit und meiner Jugend. Da habe ich gesagt, ich kann doch nicht so viel Geld für diese Schuhe ausgeben. Und dann habe ich sie am letzten Tag gekauft. Also nach langen Überlegen habe ich sie am letzten Tag gekauft, weil meine Begleitung gesagt hat, was du kannst ja doch 10 von den Schuhen leisten. Warum kaufst du jetzt endlich diese Schuhe? Da habe ich gesagt, weißt du was, du hast recht, ich kaufe mir diese Schuhe. Ich habe die Schuhe übrigens heute noch und trage die heute noch. Ja, aber das sind so Erlebnisse, die werde ich nie vergessen. Und ich bin auch froh, dass ich so etwas in Erinnerung habe, weil das zeigt mir immer wieder, dass mir solche kleinen Dinge, die für mich damals sich größer anfühlten, immer noch wichtig sind. Ich glaube, Menschen, die den Bezug verlieren und den Respekt und vor allem die Demut verlieren, die verlieren ein Stück weit Lebensqualität. Die vergessen, wo sie herkommen.
Jetzt haben Sie ein Händchen für Geld. Nicht zuletzt sind Sie Schatzmeister für Ihre Partei geworden, um Spenden einzusammeln. Wie sieht das in Deutschland überhaupt aus? Also in Amerika geht das praktisch unbegrenzt. Durch ein Gerichtsurteil können auch Unternehmen unbegrenzt spenden. Wie sind so hier die Rahmenbedingungen in Deutschland? Und wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab?
Naja, also als Bundesschatzmeister einer Partei sind Sie ja der erste Kassenwart der Organisation. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Parteien in Deutschland eigentlich durch die Bank weg, und ich rede jetzt über die demokratischen Parteien, die ich als demokratische, legitimierte Parteien sehe, diese Parteien sind alle unterfinanziert. Ja, die Mitgliedsbeiträge reichen schon lange nicht mehr, um die politische Arbeit zu finanzieren. Ja. Das hängt auch damit zusammen, dass die großen Parteien die letzten Jahre eher Mitglieder verloren haben. Ich war in einer SPD-Mitglied, die fast 1 Million Mitglieder hatte. Heute sind es noch 330, 340.000 Mitglieder. Da geht natürlich sehr viel verloren. Das heißt, die Parteien sind angewiesen natürlich auf Gelder aus der Staatsumlage, also die vor allem damit zusammenhängen, welche Ergebnisse sie bei Bundestagswahlen oder Landtagswahlen auch erreichen, und natürlich auf Spenden angewiesen. Aber das Spendensammeln ist sehr schwierig geworden in Deutschland. Und es ist nicht so, dass das die Parteifinanzen jetzt ausreichend finanziert. Es ist eher nur ein Zutun an der Finanzierung, aber es reicht bei weitem nicht aus. Die Menschen in Deutschland sind auch sehr zurückhaltend, was Parteienspenden angeht. Das ist in den USA ganz anders, weil, wenn man bei dem Beispiel USA bleibt, weil sowohl die Demokraten als auch die Republikaner sammeln natürlich Hunderte von Millionen an Spenden ein und finanzieren damit auch die Kampagne.
Das heißt, wenn Sie jetzt nochmal Schatzmeister würden oder wären, hätten Sie es schwerer, Geld für die FDP einzusammeln, weil die Umfragewerte jetzt nicht zum Allerbesten stehen?
Es war nie einfach, Geld einzusammeln. Das muss man auch dazu sagen. Das ist immer ein anstrengender Prozess, weil Sie müssen ja viele Menschen ansprechen. Und Sie haben auch Entwicklung, dass Sie auch häufiger mal Nein sagen müssen, weil Sie nehmen natürlich auch nur Spenden an, die unter den Parteien Gesetz auch anzunehmen sind. Ja, und Spenden sind auch völlig unabhängig. Das heißt, der Spender kann keinen politischen Einfluss geltend machen, dadurch, dass er spendet. Da wird in Deutschland sehr stark danach geschaut und ist auch gut so. Ist auch sehr transparent. Ab 10.000 wird veröffentlicht im Rechenschaftsbericht. Ab 50.000 und 1 Euro wird ad hoc gemeldet. Das heißt, es ist da durch die hohe Transparenz kann auch jeder sich ein Bild davon machen. Und natürlich hängt es immer davon ab, wie die Menschen einer Partei zutrauen, gute Ergebnisse erzielen. Also eine Partei, die in den Umfragenergebnissen schlecht liegt und wo man eher Gefahr läuft, nicht mitzugestalten, hat es auch schwieriger, Menschen zu erreichen. Obwohl es eigentlich anders sein müsste. Eigentlich müssten alle Parteien viel mehr Spenden bekommen, weil wir dürfen nicht vergessen, damit wird Demokratie, der demokratische Prozess finanziert. Ja, Parteien brauchen für ihre Infrastruktur, für Wahlkämpfe, für das Aufrechterhalten von politischer Arbeit, vor allem in den ländlichen Regionen, in der Fläche, die notwendigen finanziellen Spielräume. Wenn das alles nicht mehr stattfindet, dann oder weniger stattfindet, haben es natürlich die Parteien auch schwer. Das schadet unserer Demokratie übrigens. Deswegen hören Sie schon auch als Nicht-Schatzmeister. Ich war ja auch in zwei Landesverbänden SPD-Schatzmeister vor meiner Bundesschatzmeisterrolle bei der FDP. Ich appelliere immer an alle Menschen, unterstützt die demokratischen politischen Parteien. Das ist ganz wichtig. Aber es wird schwieriger. Ich sage Ihnen auch warum. Weil auch in der öffentlichen Wahrnehmung Parteienspenden immer stärker in die Kritik kommen. Da wird dann von Lobbyismus, Einflussnahme oder indirekte Einflussnahme gesprochen über die Spender. Da werden Spender da wird dann kommentiert und so weiter. Und das schreckt viele Menschen ab, die eigentlich was machen wollen. Das ist ein Prozess, den muss man durchaus auch kritisch sehen, dass man nicht jeden und jeder unterstellen sollte, die einer demokratischen Partei etwas spendet, dass es um Einflussnahme geht. Vielleicht geht es auch nur darum, die Politik in Deutschland zu unterstützen.
Sie sind erfahrener, erfolgreicher Geschäftsmann. Wie dienlich und vorteilhaft ist das für die Politik? Bei uns in Amerika wurde bei der Wahl von Donald Trump gesagt, wir brauchen einen Geschäftsmann in der Politik. Und in Deutschland kommt jetzt oft die Kritik hoch, dass einige Politiker keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Was sind die Vorteile eines Geschäftsmanns in der Politik oder Geschäftsfrau?
Naja, ich sage mal so, eine gewisse Erfahrung und Ausbildung ist, glaube ich, für keinen Menschen schlecht. Ja, und wir haben sicherlich auch Politikerinnen und Politiker, die mal ein Studium abgebrochen haben und keine Ausbildung gemacht haben und die trotzdem eine gute Politik machen oder gemacht haben oder ein guter Minister oder Ministerin waren. Ja, ich will jetzt keine Namen nennen, da gibt es ganz bekannte Beispiele. Deswegen ein Studium abzubrechen ist noch lange nicht ein Manko, danach keine gute Politik machen zu können. Nur ich habe den Eindruck, dass es um die Qualität des politischen Personals in Deutschland nicht zum Besten bestellt ist, weil immer weniger Menschen bereit sind, die auch Alternativkarrieren machen können, sich diesen harten Weg der Politik zu stellen. Weil sie geben ja auch vieles auf. Und sie müssen auch vieles in Kauf nehmen, nämlich die maximale Öffentlichkeit, die sie damit natürlich auch mit eingehen. Und aber was mich antreibt oder immer angetrieben hat, war natürlich meine Erfahrung. Wenn Sie 35 Jahre wie ich in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Führungsrollen tätig waren, Verantwortung getragen haben, vieles erlebt haben, dann bringen Sie natürlich einen Erfahrungsschatz mit, der vor allem in Krisensituationen, in Stresssituationen, in komplexen Situationen, wo es um makroökonomische, geopolitische, innenpolitische Herausforderungen geht, und derer haben wir ja heute viele, ja, auch entsprechend das Grundrüstzeug mitbringen, um in solchen Situationen mit Verstand und Erfahrung auch die richtigen, notwendigen Vorschläge zu machen und auch Entscheidungen zu treffen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir in Deutschland sind ja nicht unter der Käseglocke. Wir sind in einem schwierigen Umfeld zurzeit unterwegs, innenpolitisch mit großen Herausforderungen. Wir sind in einem schwierigen geopolitischen Umfeld unterwegs, nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern auch Entwicklungen von Staaten, die vielleicht nicht unsere demokratischen westlichen Werte verfolgen. Und wir sind makroökonomisch vor großen Herausforderungen, nämlich als drittgrößte Volkswirtschaft dieser Welt, unsere Rolle in der Welt zu behalten, zu behaupten, auszubauen, zu sichern. Und wir haben Unwägbarkeiten. Ich will nur eine nennen. Keiner weiß, wie die Wahlen in den USA ausgehen und was das wiederum für uns für Herausforderung mit sich bringt. So, aber ich bin ja eng mit Helmut Schmidt gewesen. Und Helmut Schmidt hat immer eins gesagt, ich sage es mal mit meinen Worten, Man muss als guter Politiker Makroökonomie, Geopolitik, Innenpolitik in diesem Dreiklang zusammenbringen, die richtigen Ableitungen treffen, vorausschauen, Entscheidungen treffen und das den Menschen so zu vermitteln, dass sie es auch verstehen. Und ich habe den Eindruck, das können immer weniger, die heute aktiv in der Politik unterwegs sind.
Aber jetzt haben Sie sich auch dieser Frage gestellt und haben sich für die Wirtschaft entschieden und sind raus aus Ihrem Amt des Bundesschatzmeisters. Warum?
Ja, der Bundesschatzmeister war ja ein Ehrenamt. Das war ja kein politisches Mandat. Und es war auch klar, dass wenn ich ein politisches Mandat eingehe, sprich wenn ich für Landtage, für Bundestag kandidiere oder wenn ich gar für Staatssekretär- oder Ministerrollen auf Landes- oder Bundesebene mich zur Verfügung stelle. Das habe ich ja 2009 übrigens gemacht im Schattenkabinett von Frank-Walter Steinmeier. Dann bedeutet das aber auch, und das ist leider Gottes in Deutschland so, dass sie dann nichts anderes mehr machen können. Das heißt, ein einfaches Mandat im Bundestag würde bei mir schon dazu führen, dass ich alle meine Aktivitäten als Unternehmer mehr oder weniger einstellen muss, weil man jedes Mal versuchen würde, jede unternehmerische Investition, jede unternehmerische Entscheidung, meine gesamte unternehmerische Tätigkeit zu skandalisieren und immer wieder zu versuchen, daraus eine Ableitung zu machen, dass ich die Politik nutze, um mir irgendwelche Vorteile, sei es finanzielle oder unternehmerische, dadurch herauszuarbeiten. Deswegen haben wir in Deutschland ein Missverhältnis in der Wahrnehmung, was Unternehmer eigentlich tun und eine permanente Unterstellung, dass man Politik ja nur nutzt als Mittel zum Zweck. Und das hat mich auch in meinem Engagement immer wieder begleitet. Man hat mir sogar unterstellt, dass ich meinen Bundesschatzmeister nur mache, weil ich dahinter auch irgendwie einen Vorteil sehe, dass ich da mein Netzwerk entsprechend bedienen kann. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, weil ich kenne die Leute doch sowieso alle seit vielen Jahren. Aber es wird versucht. Und da spielen leider die Medien, um es auch mal anzusprechen, auch natürlich eine Rolle, weil man wertschätzt nicht, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sich der Gesellschaft und dem Allgemeinwohl zur Verfügung stellen, indem sie Politik machen, sondern es wird leider Gottes nicht gewürdigt oder oft nicht gewürdigt. Und sie gehen immer das permanente Risiko ein. Und ich habe Verantwortung. Ich habe Verantwortung für Menschen, für meine Kunden. Ich habe Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich kann doch nicht, weil ich jetzt sage, ich mache Politik, jetzt alles hinwerfen und im Grunde genommen den Menschen, die auf mich vertrauen, dann einfach alleine lassen. Aber auf eine andere Art und Weise mache ich ja Politik, indem ich mich inhaltlich einbringe, indem ich Projekte unterstütze. Ich mache ja Gesellschaftspolitik. Ja, ich habe eine Stiftung für Demokratie und Vielfalt. Ich kämpfe gegen rechts, gegen die AfD. Ich unterstütze mit einer großen Gala die Unterstützung für die Ukraine. Ich mache ja auf meine Art und Weise Politik, nur weniger Parteipolitik, sondern mehr Gesellschaftspolitik oder, ich sag mal, inhaltliche politische Vorschläge, die allen zugutekommen, wenn sie denn auf Rat auch hören wollen.
Aus Ihrer Antwort schwang etwas Frustration mit, was ich gut verstehen kann, wenn man gute Absichten hat. Aber ist es nicht auch richtig, wenn man Leitplanken setzt, klare, dass man Interessenkonflikte begrenzt, gerade in einer Zeit, wo so viele Menschen der Politik kritisch gegenüberstehen? Also mit anderen Worten, dass es eben Begrenzungen gibt für Politiker, für Unternehmer, inwieweit sie politisch tätig werden können.
Also wenn Sie da Frustration rausgehört haben, ich bin kein frustrierter Mensch, mir geht's ja gut. Ja, von der Seite, ich habe die Realität beschrieben. Aber wenn die Realität zu beschreiben bei Ihnen zu Frustrationsinterpretation führt, dann ist es auch schon etwas, was, denke ich mal, auch nochmal ein extra Kapitel auch wert ist. Nein, das sind die Realitäten. Natürlich ist es wichtig, dass man Transparenz auch hochhält ist und dass es auch Transparenzregister gibt und dass auch die Entwicklung man auch beobachtet und dass auch keine Einflussnahmen stattfinden, natürlich, ja. Aber das eine darf doch nicht dazu führen, dass deswegen das Engagement von vielen, vielen Menschen einfach schlicht und ergreifend nicht gefördert wird oder auch nicht gewollt ist oder unter einen Kardinalsverdacht kommt. Ja, also da plädiere ich oder bitte ich immer ein bisschen für eine Ausgewogenheit aus der Sichtweise heraus. Ja.
Jetzt gibt's ja prominente Beispiele von Menschen, die in ihrem eigentlichen Beruf Karriere gemacht haben und dann in die Politik wechseln. Einer unserer Podcast-Gäste, Professor Hendrik Strick zum Beispiel, bewirbt sich jetzt um ein um ein Bundestagsmandat für die CDU, andere auch. Also wenn die Sie fragen würden, was rätst du mir, was würden Sie sagen? Politisch engagiert zu sein oder lieber die eigenen ja beruflichen Fähigkeiten weiter zu polieren?
Ich trete ja dafür ein, dass viele Menschen sich mehr in demokratischen Parteien organisieren sollen, einbringen sollen, sei es denn als Mitglied, sei es denn als Unterstützer, Förderer oder sei es denn auch bereit zu sein, zu kandidieren. Und ich kenn ihn sehr gut und habe das natürlich auch mitbekommen. Und ich fand das klasse, dass ein versierter Wissenschaftler und Mediziner, der auch in der Corona-Krise ja auch sehr bekannt geworden ist, jetzt seine wissenschaftliche Karriere zurückstellen will. Und oder weit zurückstellen will, er wird sicherlich immer ein Stück weit seiner Berufung verbunden bleiben, aber jetzt bereit ist, seine Erfahrung, sein Wissen, die er gesammelt hat, in der Union in dem Fall, in der Politik zur Verfügung zu stellen. Das finde ich richtig klasse und deswegen kann man das nur unterstützen. Sie hören schon raus, da ist mir das Parteibuch, solange es nicht links- oder rechts extrem ist, ist mir der Wurscht. Ja? Ich finde es klasse, dass er für die Union antritt.
Aber wie sieht denn so ein Politbetrieb aus? Man startet auf der hinteren Bank im Bundestag, oder?
Ja, das kommt darauf an. In der Regel stellt man sich hinten an, weil es ja andere gibt, die über viele Jahre sich viel geleistet haben und deswegen vielleicht für weiterführende Aufgaben sich auch längere Zeit vorbereiten konnten. Aber in diesem Fall könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen anders kommt, weil hier gibt es ja eine Menge Erfahrung. Und warum soll eine Union, wenn sie in einer Regierungsbeteiligung wäre, auf so eine Erfahrung nicht zurückgreifen? Jetzt will ich nicht so weit gehen, dass man da deswegen Minister werden kann, aus dem Sprung heraus in die Politik. Aber ich könnte mir schon vorstellen, die Fraktionen haben ja auch Ausschüsse und entsprechende auch in der Bundesregierung gibt es ja gewisse Expertenrunden und, dass man dann da mit so einem profunden Wissen auch eine etwas sichtbare Rolle in den Inhalten einnimmt. Warum nicht? Ja, ich bin immer der Meinung, sollen die Leute machen, die gezeigt haben, dass es können. Aber zu einer politischen Karriere gehört natürlich mehr dazu als reines Fachwissen. Ja, sie brauchen natürlich schon eine Erfahrung auch im politischen Prozess. Das muss man schon sagen, das könnten sie eigentlich aus dem Stegreif nicht so alles auf einmal gelernt haben. Also das Naturtalent habe ich schon nicht kennengelernt.
Wie beurteilen Sie als Unternehmer und auch als Politikexperte die Setzung der wirtschaftlichen Stellschrauben in Deutschland gegenwärtig? Wie ist da Ihr Ausblick für die Wirtschaft und was könnte man besser machen?
Naja, ohne Wirtschaft ist alles nichts. Ne? Unser Wohlstand basiert auf einer stabilen, gesunden Wirtschaft. Als drittgrößte Volkswirtschaft dieser Welt, als Exportnation, sind wir davon abhängig, dass wir wirtschaftlich stark bleiben. Das setzt voraus, dass wir innovativ bleiben. Das setzt voraus, dass wir von den Standortkosten, die Finanzierbarkeit des Standortes, bei den Arbeitskosten bis zu Energiekosten wettbewerbsfähig sind. Das setzt voraus, dass wir geeignete, genügend Fachkräfte haben. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Das ist ja das, was ich vorhin auch meinte, mit man muss geopolitische Veränderungen mit makroökonomischer Ratio auf die innenpolitische Situation entsprechend ableiten können. Unsere soziale Marktwirtschaft ist deswegen finanzierbar, weil es uns wirtschaftlich immer noch gut geht und das muss so bleiben, weil wenn das nicht mehr funktioniert, können wir uns irgendwann eine soziale in der Marktwirtschaft auch nicht mehr leisten. Das ist ja die große Auseinandersetzung, die ich auch bei rechten Parteien, auch bei linken Parteien oder auch jetzt bei der Wagenknecht-Partei sehe. Es hört sich alles so schön an, was da gefordert wird, aber in der Umsetzung schadet es nun mal unserem Standard, unserem Wohlstand und macht dann alles schwerer finanzierbar. Nochmal, das Rückgrat unseres Landes, der sozialen Marktwirtschaft, ist eine prosperierende Wirtschaft. Und deswegen würde ich mir wünschen, wenn dieses Bewusstsein viel stärker noch eine Rolle spielt in der derzeitig aktuellen politischen Debatte. Das wird nicht wirklich so bespielt, wie es eigentlich von der Priorisierung sein müsste.
Jetzt haben Sie gute Kontakte und sind eng vernetzt und kennen den Kanzler, sind mit dem Kanzler per Du und mit Christian Lindner, dem FDP-Chef und wahrscheinlich auch mit grünen Politikern. Was sagen die Ihnen, wenn Sie sagen, Ihr Vater ist landwirtschaftlich an die Wand?
Naja, die sehen das ja nicht ganz so, wie ich das jetzt etwas zugespitzt formuliert habe. Und wir sind auch nicht an einem Punkt, wo wir sagen, wir fahren jetzt die Wirtschaft an die Wand. Ja, wir sind an einem Punkt, wo ich glaube, dass von der Politik eine sehr kurzfristige Politik gemacht wird, die nächsten 2 Jahre oder eine Legislaturperiode, Aber ökonomische Veränderungen, Transformationen sind etwas, das müssen Sie über, oder geopolitische, makroökonomische Verschiebungen, das müssen Sie über Jahrzehnte teilweise denken. Ja. Und das findet mir zurzeit nicht statt. Also da gibt es schon ein Missverhältnis von dem, wie ich es formulieren würde und von dem, wie die das sehen. Ja, ich bin der Meinung, dass wenn wir uns nicht kräftig anstrengen, laufen wir Gefahr, wirklich Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren und Wohlstand zu verlieren. Und das ist eine Entwicklung, wenn die mal eingetreten ist, dass zum Beispiel immer mehr im Ausland investiert wird, immer weniger in unserem eigenen Land investiert wird. Da kommt etwas in Gang. Das bekommen sie nicht so einfach wieder zurückgedreht.
Aber ist ja schon so, ne?
Das ist schon so, das ist eine Entwicklung, die beginnt, aber das ist jetzt nicht etwas, wo man sagen muss, das ist jetzt in der Bewertung schon so dramatisch, dass es nicht Möglichkeiten gibt, das zu verändern. Ich sage nur eins dazu. Deutschland war um 2002 oder 98, 2002 schon mal der kranke Mann Europas. Ja, und danach haben wir über 16 Jahre oder fast 16 Jahre den längsten Wirtschaftsaufschwung in der Nachkriegsgeschichte erlebt. Ja. Deutschland hat die Kraft und die Stärke, auch jetzt wieder, immer noch ganz vorne mitzuspielen und auch wieder Fahrt aufzunehmen. Und wir haben einen starken Mittelstand in Deutschland. Das dürfen wir nicht vergessen, auch im Vergleich zu anderen Ländern, der Rückgrat unserer Wirtschaft. Und wir haben mittelständische Unternehmen, die nicht nur innovativ sind, sondern die weltweit auch mit ihren Produkten auch nach wie vor führend sind und die auch sehr erfolgreich sind. Das dürfen wir nicht ausblenden. Da müssen wir auch selbstbewusst drüber reden. Aber dass es so bleibt, dass die Wettbewerbsbedingungen weiterhin gut bleiben, dass die richtigen Stellschrauben gestellt wird, das ist die Aufgabe von Politik. Politik muss den Rahmen stellen. Politik muss nicht Unternehmer sein. Politik muss auch den Rahmen stellen, dass Unternehmen erfolgreich sich entwickeln können.
Ist die Stimmung schlechter als die Lage?
Die Stimmung ist zurzeit in manchen Bereichen deutlich schlechter als die Lage. Aber es gibt natürlich auch Branchen, da ist die Lage schlimm oder schlecht und auch die Stimmung. Also ich würde sagen, in der Automobilindustrie oder in sehr energieintensiven Industrien ist die Stimmung schlecht und auch die Lage schlecht. Ja. Aber unisono neigen wir Deutschen ja sehr schnell zum Wehklagen. Wir neigen ja dazu, immer schnell Verantwortliche zu suchen und alles schlecht zu reden oder vieles schlecht zu reden. Nein, wir haben auch in Deutschland, wenn Sie sich alleine mal die Ergebnisse großer Mittelständler angucken oder auch Mittelständler angucken mit besonderen Exzellenz oder wenn Sie auch Zahlen von großen Konzernen angucken, und ich schaue mir ja das permanent an, da kann man nicht sagen, dass den Unternehmen jetzt schlechter geht oder schlecht geht. Aber die Herausforderungen sind gewachsen. Und es ist nicht hausgemacht, dass es so bleibt, dass es denen, die es heute noch gut geht, auch morgen gut geht. Deswegen muss Politik die Rahmenbedingungen schaffen und die Umstände können nicht ausgeblendet werden.
Jetzt sind Sie auch Autor und haben unter anderem das Buch geschrieben Zukunftsfest, ein sehr griffiger Titel, wie ich finde. Da geht es auch um Digitalisierung. Wie kann es sein, dass Deutschland, ein technologisches Land, so hinterherhinkt bei diesem Thema und kann es überhaupt noch aufholen, vor allen Dingen, wo jetzt die USA zum Beispiel mit der KI vorantreiben?
Wir haben ja gerade kürzlich in Deutschland mit Aleph Alpha zum Beispiel gehört, dass es ja auch Hoffnung gibt. Und es ist nur ein Beispiel eines Unternehmens für viele andere, die hier technologisch auch weltweit mithalten können. Vor allem, wenn man mal unsere Datenschutzverordnung, auch das Thema Souveränität von Technik oder von Daten mal im Vordergrund hat. Es geht ja auch darum, auch unsere Daten zu schützen, gerade wenn es um kritische Infrastruktur und so weiter angeht. Aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir sind in dem Bereich Innovation, Digitalisierung, ich nenne jetzt einfach mal das Thema Digitalisierung der Verwaltung, aber auch im Bereich KI-Technologien, Quantencomputing und so weiter, im Wettbewerb zu USA fallen wir weiter zurück. Das hängt aber auch hauptsächlich damit zusammen, dass die Finanzierbarkeit für solche Projekte hunderte Millionen, Milliarden verschlingt, die notwendig sind. Und wir haben in Deutschland nach wie vor, was Venture Capital angeht, was junge Innovationsunternehmen angeht, was Start-ups angeht, ein Missverhältnis in der Finanzierung, auch im Risikobewusstsein der Investoren. Und da gehört der Staat auch dazu. Da muss viel, viel mehr passieren. Da müssen viel, viel mehr Mittel entsprechend mobilisiert werden. Da braucht es einen wirklichen Partnership zwischen Wirtschaft, zwischen Politik, zwischen Forschung, Entwicklung. Da kann mehr gemacht werden, da muss mehr gemacht werden. Das ist auch immer wieder mein Appell an die Politik. Wir dürfen an den Stellen die Zukunft nicht verspielen.
Warum machen die es nicht?
Ja, das, man versteckt sich dann natürlich hinter dem Thema, das ist Aufgabe der Wirtschaft, und man versteckt sich auch hinter dem Thema der Finanzierbarkeit des Ganzen. Aber ich bin der Meinung, und das ist sicherlich auch etwas, wo man Schuldenbremse kontrovers diskutieren kann und auch muss, ja. Man muss nämlich unterscheiden zwischen auf der einen Seite notwendige Investitionen, die langfristig den Standort sichern und ich sage einfach mal einen positiven Beitrag für unser Wachstum beisteuern, oder Neuverschuldung, die für Finanzierung des Sozialhaushaltes. Da gibt es große Unterschiede, aber wir sind einfach nicht bereit, die notwendigen Mittel in die Hand zu nehmen. In Deutschland muss immer etwas passieren, dass etwas passiert. Ich will ein Beispiel nennen. Die Bundeswehr ist seit Jahren unterfinanziert, seit Jahrzehnten unterfinanziert. Dann passiert ein schrecklicher Angriffskrieg in der Ukraine und plötzlich werden 100 Milliarden Sondervermögen mobilisiert. Es wäre ohne diesen Überfall Russlands da nicht passiert, obwohl das Missverhältnis seit Jahren bekannt ist. In der Bildung, in der Bildungspolitik fehlen uns Beträge, die sicherlich auch über 100 Milliarden sind. Im Bereich Forschung, Entwicklung fehlen uns Beträge, die sicherlich auch hohe zweistellige Milliardenbeträge ausmachen. Man ist aber nicht bereit, an den Stellen das notwendige Geld zur Verfügung zu stellen. Man kann nicht alles auf einmal machen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wir können uns auch nicht grundlos, kopflos verschulden und unsere zukünftige Generation mit einem Schuldenberg, der ja auch bezahlt werden muss, auch zurücklassen. Aber wir müssen schon ein bisschen mit einer klugen Strategie die Themen, die langfristig für den Wohlstand und für das Wachstum, für den Wettbewerb unseres Landes global notwendig sind, die Mittel müssen wir zur Verfügung stellen. Sonst werden wir irgendwann abgehängt. Ich sage ein Beispiel: Ein Unternehmer in einem hochtechnologierten Umfeld, der nicht mehr in seine Technik investiert, der Innovation verliert, der wird irgendwann vom Markt verschwinden. So, und wenn der Unternehmer sich verschulden muss, um diese notwendige Investition zu tätigen, dann ist das Teil von unternehmerischem Handeln. Und ich würde mir manchmal von der Politik erwarten, ein bisschen mehr zu denken wie Unternehmerin oder Unternehmer.
Warum hält ausgerechnet der Finanzminister, der FDP vorsteht, so brutal an dieser Schuldengrenze fest?
Da gibt es zum einen gesetzliche Vorgaben. Ich meine, die Schuldenbremse ist ja verankert. Die ist ja gesetzlich festgeschrieben. Das dürfen wir nicht vergessen. Also der Bundesfinanzminister hält sich an das, was im Grunde genommen ihm vorgegeben ist, ne, nämlich die vereinbarte Schuldenquote. Ne, da haben wir die 60%. Das steht nun mal so. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, das ist auch eine Grundposition der FDP als solches. Die Partei ist in den Wahlkampf gegangen mit der Aussage, keine Steuererhöhung und Einhaltung der Schuldengrenze. Es ist dann ganz, ganz schwer, von solchen Positionen dann wieder wegzukommen. Nur zu dem Zeitpunkt, als diese Forderungen aufgestellt worden sind, hatten wir andere Zeiten. Ja, und ich habe größtes Verständnis für Christian Lindner, dass er auch sagt, er möchte die Generationen der Zukunft nicht belasten. Und wir können nicht einfach Geld mit der Gießkanne ausgeben. Aber das meine ich ja nicht. Ich sage ja nicht, dass wir uns kopflos verschulden sollen. Ich sage ja, dass wir strategisch unsere Investitionen planen müssen und in die Zukunft investieren. Und wenn das dazu führt, dass wir an der einen oder anderen Stelle über zusätzliche Verschuldung unsere Wettbewerbsfähigkeit dadurch sichern und unser Wachstum damit unterlegen, dann ist das etwas, wo ich bereit bin, auch neu zu denken und von dieser Schuldenquote abzuweichen. Das setzt aber natürlich voraus, dass man die gesetzlichen Rahmenbedingungen schafft, weil es gibt auch Gerichte, die darüber urteilen und die sich das anschauen. Aber da muss ich an den Kern dem, was damals verabschiedet worden ist.
Jetzt wird ja irgendwann der neue Haushalt verhandelt. Kann daran die Ampel zerbrechen?
Na, also mir fehlt die Fantasie, wie man unter Einhalten der Schuldenbremse, ohne dass man weitere Sondervermögen deklariert, was für mich nichts anderes sind, wie irgendwie dann doch wieder Schulden, ja, wie man diesen Haushalt bei den Mehrbelastungen, die auf uns zukommen, von denen ja vor 2 Jahren noch keiner wissen konnte, wie man den Haushalt zusammenkriegen soll. Und wenn dann das dazu führt, dass alle maximalen Beitrag leisten müssen, dann ist es eine Forderung, die ist berechtigt. Die sollte auch eingefordert werden, aber es gibt dann irgendwann einen Punkt, da geht nicht mehr. ohne seine gesamten politischen Projekte und Konzepte aufs Spiel zu setzen. Und spätestens dann werden wir merken, dass wir eine Unterdeckung haben, die wahrscheinlich nicht gespart werden kann. Und dann wird es kritisch für die Koalition. Aber mein Appell ist es, in Zeiten eines schrecklichen Kriegs in der Ukraine, in Zeiten von einer Nullwachstum oder geringem Wachstum oder einer vielleicht sogar technischen Rezession. In solchen Zeiten kann ich nicht dann noch die Wirtschaft, das Wachstum weiterhin hemmen oder fesseln, indem ich die Investitionen zurückfahre. Das wäre der falsche Gradmesser, weil Sie müssen Folgendes immer sehen. Das ist ganz wichtig. Das erleben Sie auch bei der Bekämpfung der Inflation. Dafür haben wir höhere Zinsen in Kauf genommen, die wiederum wachstumshemmend gewirkt haben. Wenn wir in der Neuverschuldung ganz weit runtergehen, aber dadurch in Kauf nehmen, dass wir kein Wachstum mehr haben, dann hilft das uns auch nicht, weil wir brauchen am Ende wieder Wachstum. Und je schneller wir wieder Wachstum erzeugen, umso schneller pendelt die Schuldenquote und Wachstum wieder ein. Und das ist etwas, was ich heute von Politik erwarte, mal ein bisschen ja aus sich rauszugehen, vielleicht, was ursprünglich mal verabschiedet worden ist, heute zur Diskussion zu stellen und zu sagen, wir haben wahrscheinlich jetzt zwei harte Jahre vor uns und außergewöhnliche Zeiten brauchen außergewöhnliche Entscheidungen. Und das ist auch mein Appell.
Aber hält's die Ampel aus oder zerbricht sie? Was glauben Sie?
Mein Appell an die Politik ist es auszuhalten, weil ein Zerbrechen und nicht einigen löst ja kein Problem. Weil jede Regierung danach, die sich im Zweifelsfall ja wieder aus Teilen der jetzigen Regierung zusammensetzt, hat die genau die gleichen Grundlagen, über die es zu entscheiden gibt, wie jetzt die jetzige Regierung. Also mein Appell ist, durchhalten bis zur nächsten Wahl, sich auf Sachpolitik zu konzentrieren, zu Entscheidungen finden, die man gemeinsam trägt, vor allem sich gemeinsam Gedanken machen, was jetzt wichtig und richtig für das Land ist. Nicht so sehr in parteiideologischen Grabenkämpfen sich verfangen. Das mag ja verständlich sein aus politischer Sicht oder aus parteipolitischer Sicht, aber es hilft uns jetzt nicht aus dieser Situation heraus. Es löst auch kein Problem. Und mein Appell ist, dass die Ampel hoffentlich durchhält. Wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, ob in der Haushaltsauseinandersetzung, die es ergeben wird 2025, Sprengstoff ist, dass eine Koalition zu Ende gehen könnte, ja. Die Gefahr sehe ich.
Kommen wir mal zu Ihnen und Ihren Ratschlägen für unsere Zuhörer. Als Unternehmer, wenn sich bei Ihnen Menschen vorstellen im Bewerbungsgespräch, worauf achten Sie da?
Also mir ist der Lebenslauf insoweit wichtig, dass die Person einen Lebenslauf hat mit einer Ausbildung, mit einer Qualifizierung, der für mich als geordneten Lebenslauf erscheint. Aber mir sind Noten, Zeugnisse und diese Dinge gar nicht mal so wichtig. Mir kommt sehr stark auf den Menschen an. Also ich schaue mir sehr stark den Menschen an. Ich habe schon Menschen eingestellt, die man hätte vom Lebenslauf nie einstellen dürfen, aber die mich wirklich immer wieder aufs Neue überzeugt haben und überzeugen. Und mir ist es sehr wichtig, dass Integrität, Loyalität, Charakter, Werte, auch die Bereitschaft, Leistung anzunehmen, das sind für mich ganz, ganz wichtige Voraussetzungen. Auch Teamfähigkeit, Integrationsfähigkeit, das ist für mich wichtig. Mir geht es gar nicht mal so darum, ob jetzt der Bachelor oder der Masterabschluss oder die Ausbildung besonders mit Exzellenz, weil Sie dürfen ja nie vergessen, wo ich herkomme. Ja, ich habe Hauptschule absolviert, ich habe zweiten Bildungsweg gemacht, ich war ein schlechter Schüler, habe dann durch Leistung es geschafft, dann doch irgendwann mal irgendwo Klassenbester zu sein, war aber nie so gut, um mit den Besten anderen mithalten zu können, in anderen Vergleichbarkeiten, die dann Gymnasien besucht haben oder vielleicht eine exzellente Ausbildung durch ein Studium absolviert haben. Also was das angeht, mein eigenes Leben zeigt ja, dass es auf den Menschen angeht und was man draus macht und nicht, was auf irgendwelchen Papieren irgendwelche Lehrer oder Professoren irgendwann irgendwo mal aufgeschrieben haben.
Jetzt sagten Sie geordneter Lebenslauf, unabhängig der Noten. Wie gehen Sie mit Brüchen um in der Vita, wenn sich jemand bei Ihnen vorstellt?
Also wenn jetzt jemand die letzten 5 Jahre 7-mal den Arbeitsplatz gewechselt hat, dann ist das sicherlich kein Qualitätssiegel. Ja, und es ist auch kein Bruch, sondern das zeugt eher für eine große Unentschlossenheit, für eine große, also für keine Stringenz, sondern eher für eine Sprunghaftigkeit. So jemand würde ich nicht einstellen. Aber Brüche im Lebenslauf sind dahingehend wichtig, wenn der Bruch dazu geführt hat, dass die Person daraus was gelernt hat. Also auch mal eine Niederlage, auch mal auf die Schnauze fallen, auch mal ein paar Monate arbeitslos gewesen zu sein oder mal wo angefangen zu haben und dann sehr schnell gemerkt haben, das passt nicht zu mir. Oder vielleicht auch ein Bruch, weil man mal eine Entscheidung getroffen hat, die im Nachhinein falsch war, aber aus der man gelernt hat. Das sind alles Dinge, die, wenn man Rückschlüsse daraus zieht, wenn man erkennen kann, dass die Kandidatin, der Kandidat das auch selbst wahrnimmt und auch daraus eine Transformation im Kopf stattfindet, ja, dann ist das etwas, was Charakter stärkt. Auch ich habe in meinem Leben keine, ich würde es nicht als Brüche bezeichnen, aber sicherlich berufliche Entscheidungen getroffen, die nicht so glücklich waren. Und ich habe mehr als einmal an dem Punkt gestanden, wo ich dachte, geht das jetzt weiter oder ist das das Ende meiner Karriere oder wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Ja, das formt einen Charakter, das gehört dazu. Und bei Menschen, wo immer nur Sonnenschein ist, wo immer alles nur so perfekt läuft, wo nie ein Fehler gemacht worden ist, weil man vielleicht auch keine Fehler zugeben will, ja, die sind für mich ein Stück weit suspekt, weil das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es wird Ihnen beiden genauso gehen wie mir. Es gibt immer Weggabelungen im Leben, wo man entscheiden muss, ja, wo man stehen muss. Es gibt nicht diese bei mir war alles immer nur Bestes, ich habe alles nur richtig gemacht. Also ich bin ein Mensch voller Fehlentscheidung. Ja, trotzdem sitze ich hier und mache weiter.
Sie waren sehr erfolgreich als Verkäufer und nachher auch in der Politik. Und dazu gehört sicherlich auch, wie wir uns heute überzeugen können, dass man sehr gut kommuniziert. War Ihnen das in die Wiege gelegt? Haben Sie das gelernt? Und was raten Sie Menschen, die schüchtern sind, die gehemmt sind, auch vor mehreren Leuten frei zu sprechen?
Ich sage jedem Menschen erstmal authentisch zu bleiben. Sie werden aus jemand, der eher etwas schüchterner ist oder zurückhaltender ist, introvertierter ist vielleicht der richtige Begriff, jetzt keinen Schlachtenbummler machen, der auf Marktplätzen Reden hält. Ja, das braucht's auch gar nicht. Jeder Mensch hat unterschiedliche Stärken und die kann man aus unterschiedlichen Situationen und Persönlichkeitsentwicklung herausarbeiten. Das hat auch nichts mit Karriere zu tun. Es gibt Leute, die eher zurückhaltend sind, die tolle Karrieren gemacht haben. Es gibt Leute, die rhetorisch wortgewandt sind, die extrovertiert sind, die tolle Karrieren machen. Und es gibt genauso in allen Gruppen welche, die einfach nicht vom Fleck kommen, aus anderen unterschiedlichen Gründen. Ich rate jedem Menschen, authentisch zu bleiben, zu sein und nicht zu versuchen, jemand anders zu sein, was dann am Ende eher gekünstelt, gespielt oder albern rüberkommt. Die Stärke, das Selbstbewusstsein, zu sich selbst zu stehen und daraus das Beste zu machen. Und natürlich, in meinem Leben war es so, dass ich sehr früh Klassensprecher war oder im Verein Rollen übernommen hatte, die Führungsrollen waren. Sie haben ja ganz am Anfang mal gesprochen, war das Ihnen von zu Hause aus in die Wiege gelegt? Die Antwort habe ich ja nicht vollumfänglich gegeben. Nein, das war mir von zu Hause aus nicht in die Wiege gelegt. Das habe ich in meiner Erfahrung, weil ich sehr früh auch auf eigenen Füßen gestanden habe, war eine Begleiterscheinung meiner Entwicklung. Und ich habe eben gemerkt, ich habe ein Talent zu Menschen, mit Menschen, weil ich Menschen mag, mich für Menschen interessiere, weil der Mensch, der im anständigen, einfachen Job nachgeht, mir genauso wichtig und wertvoll ist und ich genauso wertschätzend mit so einer Person umgehe wie mit einem vermögenden Inhaber, Unternehmer oder einem Vorstandsvorsitzenden. Ich habe mich immer für Menschen interessiert. Und ich habe mich immer vor allem dafür interessiert, der zu sein, zu bleiben, der ich bin und nie jemand zu werden, wo vielleicht mein Umfeld erwartet hat, wie ich sein soll oder sein zu haben. Ja. Und da habe ich dann lieber einen Job gewechselt oder auch Kontakt abgebrochen. Mir war immer wichtig, der zu sein, der ich bin. Bis heute. Sie werden mich heute zu nichts bewegen können, wo ich einfach sage, nee, das bin ich nicht, das passt nicht, dazu stehe ich nicht. Dann artikuliere ich das sehr klar und deutlich.
Jetzt haben Sie ja, machen Sie keinen Hehl draus, dass Sie mit der AfD ein Problem haben, da ein Problem sehen und gegen diese Partei sind. Wenn Sie jemanden kennenlernen und der wirkt auf den ersten Blick ganz nett oder der bewirbt sich bei Ihnen und es kommt raus, dass der mit der AfD sympathisiert, was machen Sie da? Versuchen Sie, den umzukehren oder zu bekehren oder sagen Sie Finger weg?
Also ich gebe Ihnen jetzt eine klare Antwort und es ist eine Antwort, die wird nicht jedem gefallen, aber ich sage es trotzdem, wenn sich bei mir jemand als bekennender Anhänger der AfD outet, ja, dann ist es kein Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die ich hier in meinem Umfeld arbeiten haben möchte. So, das ist eine ganz klare Aussage, weil das so konträr zu allem, was mich ausmacht, zu meinen Werten steht, dass ich das einfach nicht mitgehen kann. Und jetzt verurteile ich nicht die Menschen, die auf die Verführung dieser Partei reinfallen. Ich verurteile nicht die Menschen, die in irgendeiner Art und Weise sich verführen lassen. Ich verurteile nicht die Menschen, die vielleicht aus Frustration, aus Wut, aus welchen Gründen auch immer diese Partei mal gewählt haben oder wählen. Ich verurteile den Kern an rechtsnationalen Funktionären, die diese AfD vor Jahren gekapert haben, die ja mal als eurokritische Partei unter ganz anderen Voraussetzungen gegründet worden sind, diese Partei übernommen haben und aus dieser Partei jetzt eine Partei machen, die nationalsozialistisch oder teilweise auch wirklich rechtsextreme Entwicklungen, wo auch der Verfassungsschutz ja festgestellt hat, diesen Weg einschreitet. Und sorry, ich kann Menschen, die intelligent sind und billig in Kauf nehmen, so eine rechtsextreme Bewegung zu unterstützen, passt nicht zu meinen Werten. Ja, aber es ist völlig fair. Ja, der Arbeitsmarkt ist groß, die Leute können sonst wo arbeiten, müssen ja nicht bei mir sein.
Wie wichtig waren Netzwerke für Sie und haben Sie einen Tipp zum Netzwerken hier für Menschen? Weil ich habe das Gefühl, in Deutschland wird immer noch ein bisschen skeptisch auf dieses Thema geschaut.
Ja, das ist genau wie die Diskussion immer wieder um Lobbyismus. Ja, ich meine Netzwerke, Lobbyismus, Kontakte. Ja, ohne Netzwerke funktioniert unser Leben nicht. Ja, und Netzwerke sind ja vielfältig. Es gibt Netzwerke bei NGOs, die Kirchen haben Netzwerke, die Gewerkschaften haben Netzwerke, politische Parteien haben Netzwerke. Es gibt unternehmerische Netzwerke, es gibt soziale Netzwerke, es gibt Vereine als Netzwerke. Das Netzwerk ist ja nicht anderes wie ein Synonym für Orte, für Verbindungen, für Kreise, wo viele Menschen zusammenkommen, die ein ähnliches Interesse haben und sich austauschen. Das ist Netzwerk, ja. Und so will ich es einfach mal sehen. Und ein Netzwerk wird ja fälschlicherweise immer versucht zu interpretieren, da treffen sich jetzt irgendwelche Leute mit gleichen Interessen, die sich jetzt irgendwelche tollen Geschäfte zuschieben oder irgendwelche Einflussnahmen geltend machen wollen. Das mag sicherlich auch immer irgendwo auch stattfinden, ich will das gar nicht jetzt völlig ausschließen, aber das ist ja nicht Netzwerk. Netzwerke heißt Menschen zusammenbringen, zu verbinden und mir war Netzwerken immer wichtig. Ja, im Kleinen, auf dem Dorf bis heute in anderen Bereichen, weil ich sage, wir leben doch vom Austausch. Und wir bräuchten viel mehr Austausch zwischen Politik, zwischen Wirtschaft, zwischen Kirchen, zwischen NGOs, dieser keine Scheuklappen haben, nicht, weil jemand jetzt irgendwie aus einem anderen gesellschaftlichen Umfeld kommt, sofort die Ressentiments sehen. Ich will wissen, wie ein einfacher Mensch auf der Straße denkt, immer noch, ja, weil nur wenn ich das weiß, wenn ich in den Dialog gehe, wenn ich mich auch in diesen Netzwerken bewege, kann ich daraus auch in anderen Diskussionen, die ich mit anderen führe, die richtigen Rückschlüsse und die richtigen Beiträge leisten. Also ich, für mich sind Netzwerke existenziell für unser Land.
Haben Sie auch noch Tipps, die Sie Leuten mitgeben könnten, die sich ein bisschen schwerer tun mit Netzwerken?
Ja, Engagement. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und man muss nicht immer, weil ich ja einen dafür plädiere, redet in Parteien ein, unterstützt Parteien. Man kann es auch im Verein machen. Man kann es in Initiativen machen. Man kann in Gesprächsrunden gehen, in Thinktanks gehen. Man kann verschiedene, je nachdem, welche fachliche Neigung man haben, sich Gruppen anschließen, die ähnliche Ideen verfolgen. Also ich empfehle den Menschen nicht zu Hause sitzen, sondern rauszugehen, um mit ähnlich Gesinnten in Dialog zu treten, andere Menschen kennenzulernen, offen zu sein für andere Menschen und vor allem den Menschen so zu nehmen, wie er ist und keine Angst zu haben. Man wird natürlich Erfahrung sammeln, man wird auch mal schlechte Erfahrungen sammeln, mit Menschen kennenlernen, wo man sagt, na ja, das ist jetzt eher nicht so das Umfeld. Da muss man eben Entscheidungen treffen. Aber ich will einen Appell auch ganz deutlich rüberbringen, weil Sie ja gesagt haben, was wünschen Sie sich oder was geben Sie für Empfehlungen? Und das meine ich jetzt an die Menschen in unserem Land. Und zwar, es gibt Menschen, denen geht's wirklich sehr schlecht. Ja, und die haben auch wirklich existenzielle Probleme. Und ich will jetzt nicht zynisch wirken, weil diese Menschen, die Ängste haben, die nicht wissen, wie es weitergeht, die auch unsere Unterstützung brauchen. Aber ich will an viele andere sagen, wir hatten ja das Thema Stimmung und Lage in Deutschland. Man hatte den Eindruck die letzten Jahre, dass in Deutschland weniger gelacht wird, dass die Depression zunimmt, dass die Leute verkrampfter werden. Ich sagte immer Zitronengesicht. Ja, so als man beißt eine Zitrone, so die Leute sind grimmiger geworden. Ich appelliere wirklich an die Menschen, etwas mehr Optimismus wagen. Wir haben alles, jeder für sich, aber auch wir als Gesellschaft, vieles in der Hand, dass es gut bleibt, dass es besser wird. Wir haben vieles in der Hand, dass es Menschen, denen es ganz schlecht geht, besser gehen kann. Wir haben es in der Hand. Und wir kriegen es nicht gelöst, indem wir uns selbst in schlechte Laune oder ihn auf den anderen, die andere zeigen oder ständig den Kanzler schlecht reden und die Bundesregierung schlecht reden. Wir haben es selbst in der Hand, jeder für sich einen Beitrag zu leisten, dass unserem Land und unseren Menschen in diesem Land besser geht.
Vielen Dank, lieber Harald Christ, das ist ein gutes Schlusswort. Danke für das spannende Gespräch und weiterhin alles Gute für Sie.
Vielen Dank, tschüss.
Danke für die Zeit, tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.